Ja, wir feiern heute die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen, auf alle Wiedergeborenen. Und das habe ich in den vergangenen Wochen immer wieder mal deutlich gemacht in den Predigten, in dem Gottesdienst, dass wir es seit 2000 Jahren mit einer Systemwechsel zu tun haben, die undenkbar gewesen ist für viele tausend Jahre. Eine neue, ungeahnte Dimension, in der wir heute völlig selbstverständlich leben, dass Gott hier mitten unter uns ist und wenn wir nachher auseinandergehen, Gott mit uns geht, wo immer wir hingehen. Gott ist in uns und unter uns durch seinen Heiligen Geist für die Menschen, die durch den Heiligen Geist von neuem geboren wurden. Und weil es so selbstverständlich ist, besteht natürlich die Gefahr, dass man dieses besondere Vorrecht gar nicht mehr wahrnimmt und vielleicht manchmal auch ein bisschen genervt ist davon, dass man den immer so bei sich hat, obwohl man darauf Einfluss nehmen kann, wie er zur Wirkung kommt. Und das wird so ein Bereich sein, um den es heute Morgen geht. Wir wollen uns auch mit den Folgen des Heiligen Geistes beschäftigen. Und heute Morgen ist ganz besonders mein Fokus auf die Frucht des Heiligen Geistes, die er wirken möchte. Und ich möchte uns heute Morgen schon anschalten für diese Wahrheit. Denn mit dem Heiligen Geist werden so verschiedene Dinge verbunden und manchmal auch so haarsträubende Dinge, dass es notwendig ist, dass wir biblische Orientierung bekommen und verstehen, wie es sich mit dem Heiligen Geist verhält. Aber bevor wir in unsere Zeit hineingehen, dass wir so ein kleines bisschen das miterspüren können, was wir heute für ein Vorrecht haben, für eine Besonderheit, mache ich mit euch eine kleine Reise in das Alte Testament hinein, wo der Heilige Geist nur für ganz bestimmte Situationen, auf ganz bestimmte Menschen, für ganz bestimmte Aufgabenstellungen gegeben wurde und dann wieder von Gott weggenommen wurde und die Menschen unter sich waren, ohne diese Gottesnähe, die wir heute als Geschwister haben. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was es heißt, als ein Jude im Volk Gottes zu leben, die gottesbezogen sind, die ihren Schöpfer kennen, der sie zu diesem Volk gemacht hat, aber nicht den Heiligen Geist unter sich zu haben, wie das bei uns heute der Fall ist. Wir rechnen es manchmal 1:1 und es liegen Welten dazwischen. So ein kleiner Rundgang möchte ich gerne mit euch machen. Was hat der Heilige Geist im Alten Testament gemacht? Und das ist echt interessant. Ich wette, da gibt es ein paar Dinge, da würdest du sagen, das habe ich noch nie gehört. Also in 4. Mose 11, 26, da lesen wir, dass der Geist Gottes auf Menschen kam, die dann begannen zu reden und die Botschaft Gottes an andere weitergaben. Wir glauben, dass das heute auch noch so geht, aber in der Weise nicht mehr, denn wir haben die Bibel, die Heilige Schrift, denn die gab es damals gar nicht. Die Bibel ist ja entstanden über einen ganz langen Zeitraum von mehreren tausend Jahren, und in der die Botschaft Gottes zusammengetragen wurde. Und das war für die Menschen nicht verfügbar. Also das sind nicht die Juden damals rumgelaufen, haben ja an der Seite so eine Schriftrolle gehabt, die sie zwischendurch gezückt haben und haben im Bus oder in der Bahn oder wo immer auf dem Wagen ein bisschen Bibel gelesen. Nein, das gab es nicht. Sie waren abhängig von diesen Menschen, die von Gott inspiriert wurden und ihnen 1:1 die Botschaft Gottes weitergaben. Eine enorme Hauptwirkung, die der Heilige Geist hatte. Und ganz nebenbei, für uns heute, die wir denken, ja gut, Bibel habe ich, was brauche ich noch, den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wirst du nicht verstehen, was in der Bibel steht. Und ich erlebe immer wieder, ich treffe Menschen, die in Gottesdienste gehen und sagen, ich verstehe nichts, auch wenn ich die Bibel lese. Ganz interessanter Indikator, habe ich den Heiligen Geist. China hat das schon mal erzählt, wie es in ihrem Leben war. Da haben wir uns mal drüber unterhalten, dass sie nur Bahnhof verstanden hat über einen langen Zeitraum und plötzlich ihr die Wahrheiten aufgingen in der Heiligen Schrift. Und so ist es auch für mich heute Morgen unmöglich zu predigen, das Wort Gottes auszulegen, ohne darauf zu vertrauen und darauf zu hoffen und damit zu rechnen, dass Gottes Geist mich führt bei dem, was ich sage. Und ihr glaubt manchmal nicht, was ich predige, was hier gar nicht steht, weil es in meine Gedanken hineinkommt oder dass Predigten ganz unterschiedliche Betonungen haben, obwohl mein Skript doch identisch ist. Und das ist meine Hoffnung, dass ich nicht hier mein Ding mache, weil ich Theologie studiert habe oder weiß, wie gut irgendwas da aufschreiben kann, sondern ich rechne damit, dass wir heute Morgen die Botschaft Gottes hören und dass mich auch der Heilige Geist leitet beim Reden und dich beim Hören. Wir machen weiter. Also die Botschaft Gottes zu hören, zu wahrzunehmen, ist im Alten Testament wie im Neuen Testament wichtig. Was tat der Heilige Geist noch im Alten Testament? Er bestätigte Menschen, die berufen wurden und waren zum Dienst. Zum Beispiel in 1. Samuel 10, Vers 10, da wird berichtet, wie über Saul, den ersten König für Israel, der Heilige Geist kam, er in Verzückung geriet, weil er von dem Propheten Samuel für dieses Amt, für diesen Dienst eingesetzt wurde. Und damit auch die Menschen wussten, obwohl sie nicht in dem Willen Gottes lagen, denn Gott wollte nicht, dass die Menschen sein Volk Könige haben, das doch wollten, dass der König, das jetzt, der eingesetzt wird, doch von Gott autorisiert ist. Eine ganz interessante Dimension, die da zusammenkommt. Und Gott zeigt, dass er hinter diesem König steht, den das Volk wollte, obwohl es nicht sein erster Gedanke für sein Volk war. Er wollte der König seines Volkes sein, dass er doch diesen König bestätigt und einsetzt, indem der Heilige Geist auf Saul kommt. Und ein sehr interessanter Zusammenhang haben wir auch im 1. Samuel, Kapitel 19, nämlich, dass dieser erste König, obwohl er diesen Heiligen Geist bekam für diesen Moment, diese Autorisierung, in der Lage war, widergöttlich zu handeln und sehr Böses tat. Und deswegen auch ersetzt werden sollte durch den neuen König David, den wahrscheinlich vielen von euch viel besser bekannt ist als der König Saul. Und weil Saul so eifersüchtig war, dass Gott ihn zur Seite gesetzt hat über sein gottloses Verhalten, dass er nicht weiter König sein durfte, fing er an, diesen neu berufenen König David, der noch nicht ins Amt eingesetzt war, der also noch nicht König von Israel war, zu verfolgen, ihn nach dem Leben zu trachten und ihn zu töten. Und da kommt es zu einer unglaublichen Situation, nämlich als dieser König Saul mit seinen Truppen, mit seinen Soldaten David verfolgte, um ihn zu töten, damit er nicht König wird an seiner Stelle, gibt es eine Begebenheit in 1. Samuel 19, 20, die davon berichtet, dass der Heilige Geist über die Soldaten und den König Saul kam, sie in Verzückung gerieten und David nicht mehr verfolgen konnten. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Der Heilige Geist wirkt sozusagen strafvereitelt und gegen widergöttlichen Handeln und lässt es nicht zu. Ich hoffe so sehr, dass du nicht jemanden verfolgst und umbringen willst, aber dass Dinge, wo du weißt, das ist böse, was ich hier vorhabe, dass sich der Heilige Geist nicht lässt, wie immer, ob du in Verzückung gerätst oder sonst irgendwas, dass Gottes Geist dich zurückhält und dass du nicht tun kannst, dass ich nicht tun kann, was nicht in Gottes Auftrag ist. Es scheint so weit weg und es ist doch so nah an uns dran. Das tat der Heilige Geist in einem Moment im Alten Testament und ist eingeschritten. Ein echtes Gerichtshandeln an jemanden, der nicht mehr tun und lassen kann, was er eigentlich wollte, weil es so böse war. Und dann lesen wir auch noch eine besondere, es gibt natürlich viel mehr Stellen, ich habe nur ein paar Auszüge genommen, aus Exodus, also 2. Mose, Kapitel 31, da befiehlt Gott seinem Volk, ein Zelt der Begegnung zu bauen, wo er wohnen wird und das Volk ihm begegnen kann. Und er gibt genaue Anweisungen, wie dieses Haus auszusehen hat. Also das hätte uns auch gut getan, so genaue Anweisungen für dieses Haus zu haben. Dann hätten wir manche Baufehler nicht gemacht. Als wir gestern bei der EFF waren und nach Hause gelaufen sind, da haben wir auch über manche Dinge gestaunt, wie man immer noch so gravierende Baufehler machen kann. Und damit es eben bei der Zelt der Begegnung nicht passiert, hat Gott nicht nur einen exakten Plan den Menschen gegeben, nachdem sie bauen sollte, sondern er hat begabte, handwerklich geschickte Handwerker mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, dass sie noch genauer und besser dieses Werk ausführen kommen, um dieses Zeltheiligtum zu tun. Haben wir hier Handwerker uns? Darf ich mal sehen? Also Markus ist ein Handwerker, Tim ist ein Handwerker. Also wenn ihr denkt, dass handwerkliches Arbeiten, ich war ja mal Kfz-Meister früher, mit Gebet und dem Heiligen Geist nichts zu tun hat, dann hast du eine Wahrheit des Heiligen Geistes nicht verstanden. Gott kann auch uns befähigen, in unserem Denken, in unserem Handeln Fähigkeiten und Begabungen geben. Das wissen wir als neutestamentliche Gemeinde. Wir reden von den Gaben, die uns Gott gibt, die wir einsetzen wollen. Aber in so einer konkreten Weise, in so einer Art, die Musiker, die hier sind, das ist nicht nur Übung und Probe, das wäre auch zu wenig. Es ist Gabe des Heiligen Geistes, die unterschiedlich stark gegeben wird, aber die von ihm gegeben ist und die Gott auch zur Entfaltung bringen kann. Paulus sagt an einer Stelle, fördert die Gaben in euch. Das machen viele Christen nicht, da nehme ich mich mit ein. weil wir denken, ja, das haben wir gekriegt, das müssen wir irgendwie so einsetzen, aber wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes unsere Begabung, unsere Fähigkeiten entwickeln. Nein, wir können nicht nur, wir sollen sie entwickeln. Und wenn du es tust mit der Unterstützung des Heiligen Geistes, dann kann eine Menge rauskommen. Und wenn nicht, dann bleibt dieses kleine Samenkörnchen Begabung, das in dir steckt, einfach ein kleines Samenkörnchen Begabung, das nicht weiterkommt. Also Begabung muss auch entwickelt werden. Mein Bibelkommentar von John MacArthur, ein Verfasser, der auch das Buch geschrieben hat, das ich dir geschenkt habe, das ich gerade selbst lese, der einen Kommentar zur Bibel geschrieben hat und den ich sehr schätze, nicht alles teile, was er so schreibt, aber die meisten Sachen, führt in seiner Studienbibel zum Neuen Testament 24 Wirkungen des Heiligen Geistes auf. Ein paar habe ich genannt, dann nur auszugsweise, dass der Heilige Geist beruft, so wie bei König Saul auch, dass er Bewahrung und Hilfe schenkt, das war auch ein bisschen drin, dem Text, den ich gelesen habe, dass er die Wiedergeburt in uns bewirkt. Ich kann kein Gotteskind von mir aus werden. Da kann ich noch so viel beten und Gott anflehen. Es braucht den Heiligen Geist, der uns von Neuem gebiert. Die andere Frage ist, wenn du zu Gott flehst, ein Kind Gottes zu werden, ob er es da nicht tut. Denn Gott sagt, er tut es. Dass wenn wir anklopfen, dass er auftun wird. Und wenn wir nach ihm fragen, dass er antworten wird. Wenn wir ihn suchen, dass wir ihn finden werden. Also die Gewissheit haben wir. Aber es ist kein menschliches Verhalten, an Gott zu glauben, glauben zu wollen oder glauben zu können. Es ist eine Gabe durch den Heiligen Geist, dass wir das können. Und dass wir Kinder Gottes werden können. Der ganze Bereich der Heiligung, ein Leben zu führen, das Gott gewidmet ist, das von ihm durchdrungen ist, bis in die letzte Haarspitze, bis in den letzten Gedanken, der letzte Synapse unseres Hirns, braucht den Heiligen Geist und ist sein Wirken. Und der Bereich der Lehre und Einsicht hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Also nicht nur die Bibel zu lesen und nicht genau zu wissen oder nicht zu verstehen, was da steht, braucht den Heiligen Geist, sondern eben auch die Dinge, die uns so herausfordern, wo wir so different sind mit dem, woher wir kommen, was für uns an Werte gilt. Und das, was wir in der Bibel lesen, wo wir echt rebellieren, wir hatten die Woche nochmal so ein Treffen, da ging es um den Ältestendienst, da ging es wieder heiß her. Es braucht die Hilfe des Heiligen Geistes, Gottes Wort in einer richtigen Weise zu verstehen, dass wir nicht denken, was macht denn der da mit uns? Das ist doch alles altbacken, sondern dass wir begreifen, dieser Gott hat Worte des ewigen Lebens. Und er ist nicht angetreten, um uns fertig zu machen, sondern er hat uns sein Wort gegeben, uns Leben im Überfluss zu geben. Aber es braucht eine Menge Mut, die Bibel so zu lesen, dass es zum Guten ist. Und dazu brauchen wir auch die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist schenkt die Frucht des Geistes. Und darum geht es mir heute Morgen ganz besonders. Wenn ich so die Diskussionen und so die Dinge in den letzten 10, 15, 20 Jahren in der gesamten frommen evangelikalen Welt Gemeindeerneuerungsbewegung anschaue, die so zum Thema Heiligen Geist weitergegeben wird, dann ist es eine sehr verkürzte und wenig dimensionale Argumentationslinie. Und sie verkürzt sich nach meiner Wahrnehmung, vielleicht können wir nachher im Bistro nochmal darüber reden, vielleicht hast du Dinge im Fokus, die ich jetzt bei der Predigtvorbereitung gar nicht so im Blick hatte. Aber das, was ich sehe, ist, dass der Heilige Geist oft darauf reduziert und fokussiert wird, was die Zungenrede und das Sprachengebet anbelangt. Obwohl die biblischen Anweisungen dazu, der Korintherbrief, der erste ist dazu geschrieben worden, so klar und eindeutig sind, gibt es bis heute massive Verwirrung und eine Betonung, wie sie der Schrift und dem Heiligen Geist nicht gemäß sind. Oder sind es ekstatische Zustände wie Umfallen, Zucken, tierhaftes Aufführen? Das hat schon ein bisschen nachgelassen, dass es nicht mehr so im Trend hat, aber die fromme Szene doch massiv bewegt. Und heute ist es eher der Goldstaub, der gefunden wird und ein Signal des Heiligen Geistes sein soll. Und wir lesen nichts davon in der Bibel. Aber diese Verkürzungen und einseitige Betonungen sind nicht neu, finden wir Aussagen im 1. Korintherbrief und sie bleiben bis heute auch nicht wirklich umfassend hineingetragen in die Gemeinde Gottes. Und heute Morgen möchte ich einen Schritt mit uns weitergehen, den Heiligen Geist, den wir haben, der heute Morgen hier unter uns ist, besser zu verstehen. Wir reden ja nicht nur über ihn, sondern reden auch mit ihm, weil er ja hier ist. Diese Sicht über den Heiligen Geist bleibt nach meiner Beobachtung in allen christlichen Bereichen unreflektiert und das oft in jeder Hinsicht. Und die meinen, und das versuche ich ja heute Morgen, so ganz neutral den Heiligen Geist uns zu zeigen, wie er ist, lebt unter einer gewissen Prägung, die ich einfach mitbekommen habe und die wir gewisse Dimensionen einfach nicht so wichtig erscheinen lassen oder gar nicht sehen lassen, dass auch meine Lehre in der Gefahr steht, einseitig zu sein. Und das weiß ich. Und doch bemühe ich mich darum, dass wir heute Morgen ein gutes Stück mehr den Heiligen Geist verstehen und, also wenn ich ganz ehrlich bin, ihn richtig verstehen und ihn nicht missbrauchen. Das begegnet mir im Alltag so oft, dass der Heilige Geist einfach beigezogen wird für den größten Mist. Ja. Und das darf nicht sein. Und Jesus hat schon besonders vor dem falschen Zusammenhang mit dem Wirken Gottes und dem wirklichen Wirken Gottes, dem, was wir glauben, in seiner Vollmacht zu tun und das, was er wirklich tun will, gewarnt. Ich bin sicher, ihr habt die Stelle schon mal gelesen, aber sie ist so explizit und relevant, dass ich euch um besondere Aufmerksamkeit bitten möchte. Die habt ihr sowieso, ich weiß. In Matthäus 7, 15 bis 23 sagt Jesus Folgendes. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Himmeln meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und jetzt ist sehr wichtig, was jetzt kommt. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, haben sie? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir glauben, dass wir den Heiligen Geist durch vollmächtiges, wunderhaftes Handeln an Menschen identifizieren können. Stell dir vor, ich stelle mich heute Morgen hier hin, da kommt jemand, der ist schwer krank, was für jeden zu sehen ist. Ich würde für den beten, der ist geheilt und würde rausgehen. Und der würde denken, ja, da ist doch der Heilige Geist, ist Gott dran gewesen. Und hier lesen wir, dass es möglich ist, obwohl Gott nichts damit zu tun hat. Das ist unglaublich, oder? Und eine enorme Herausforderung für uns zu prüfen, auch die Dinge, vor denen wir stehen und uns denken, oh, das muss dann doch wohl doch Gott gewesen sein. In anderen Bibelstellen heißt es, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir am Ende vor lauter Wundererfahrungen versucht werden, dem Teufel zu glauben und nicht mehr dem Gott, weil wir so verwirrt wären, obwohl wir Jesus kennen. Die Gemeinde wird sehr gewarnt, in der Heiligen Schrift aufzupassen, dass sie nicht durch Wunderwirkungen eingefangen. Das ist nicht die Grundlage, auf der wir erkennen sollen, ob der Heilige Geist wirkt oder nicht. Sondern was ist denn die Grundlage, die Basis, auf der wir erkennen können? Es ist die Frucht. Es sind nicht die Wunder, es sind nicht die Dämonenaustreibung, auch wenn sie passieren, auch in Gottes Namen. Es ist die Frucht, die in uns als Christen zu führen ist. Und das ist mir heute Morgen wichtig zur Ehre Gottes, dass wir diese dritte Person Gottes, den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, den uns Jesus geschickt hat, dass wir ihn besser kennenlernen, wissen, wer er ist und auch eine Basis dafür haben, um zu erkennen, wie sehr hat eigentlich dieser Heilige Geist in meinem Leben Raum, um zu wirken. Denn dass ich den Heiligen Geist bekommen habe, heißt nicht, dass dieser Heilige Geist in mir vollumfänglich wirken kann. Das hat mit mir zu tun. Dass ich verheiratet bin, hat noch lange nicht damit zu tun, dass ich eine gute Ehe führe. Das sind zwei Dimensionen, die zusammengehören, aber die sehr grundsätzlich unterschiedlich sind. Wir haben Bibelstellen, die uns davor warnen, nicht den Heiligen Geist zu dämpfen, sondern ihm Raum zu geben, ihn nicht zu betrüben. Und noch ganz wichtig, Jesus sagt in Johannes 4, ist das aufgeschrieben, dass Gott Geist ist. Und da ist niemand anderes als Gott selbst. Der Heilige Geist ist nicht mehr und nicht weniger als der lebendige Gott. Und das ist für uns auch ein ganz relevanter Punkt, den wir in den Blick nehmen müssen. Das Zweite, was uns beschäftigen soll, sind die Auswirkungen, die Zeichen des Heiligen Geistes, wie der Heilige Geist in diese Welt kam und sich gezeigt hat und identifizierbar war. Und ich möchte mit euch kurz auf die Person Jesu zu sprechen kommen, wie Jesus angefangen hat, der ja als Baby in diese Welt geboren wurde, ein Mensch wie du und ich, von dem wir, also von der natürlichen Seite her, den man ja nicht ansehen konnte auf der Stirn, das ist Jesus Christus, wie dieser Jesus Christus für alle Welt sich ausgezeichnet hat als der Sohn Gottes. Das mussten die Menschen vor 2000 Jahren im Laufe dieser 33 Jahre Jesu Lebenszeit erstmal rauskriegen, dass sie es da nicht mit einem normalen Menschen zu tun haben oder irgendeinem Propheten, sondern mit dem lebendigen Sohn Gottes. Und damit die Welt wahrnehmen konnte, von den eigenen Eltern angefangen, bis hin zu den Königen, dass sie es dort mit dem Sohn Gottes zu tun haben, hat Gott seinen Sohn bestätigt und ausgewiesen. Bei seiner Geburt kamen Weisen, Hirten und Engel und bezeugten die Botschaft Gottes, dass dort der Heiland geboren ist. Bei seiner Taufe und dem Beginn seines öffentlichen Auftretens, das hatten wir ja kurz in Bezug zur Taufe vor kurzem, kam, als Jesus getauft wurde, diese Stimme vom Himmel, der gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört, und der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus. Jesus wurde deutlich nach außen sichtbar autorisiert und bestätigt als der, der ist, der lebendige Gott. Bei seiner Auferstehung, die wir noch vor wenigen Wochen angeschaut und gefeiert haben, gibt es Engelerscheinungen, wunderhafte Ereignisse, die deutlich machen, dort geht es nicht um einen normalen Menschen, es geht um den Sohn Gottes, der sich zeigt. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, einmal durch die Himmelfahrt selbst, erleben wir mit, dass wir es dort mit Gott selbst zu tun haben. Aber auch da waren Engel, die die Gemeinde informiert hat, wie es weitergehen wird. Und Gott bestätigte seinen Sohn. Und so bestätigt auch Gott die Ausgießung des Heiligen Geistes, das, was wir heute feiern an Pfingsten, durch besondere Zeichen, damit es wirklich klar wird, dass etwas, was vorher nicht zu denken war, das ist im Alten Testament nicht zu denken gewesen, dass du und ich, wir 0815 Gottesleute, den Heiligen Geist bekommen könnten, dass es klar ist, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, und zwar auf jeden, der gläubig geworden ist. Und übrigens, es gibt zwei Pfingsten eigentlich, aber wir feiern nur das erste, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gläubigen, die aus den Juden gekommen sind. Und das ist das, was in Jerusalem passiert ist. Joachim hat es in der Einführung kurz gesagt, die kamen zu einem besonderen jüdischen Fest zusammen. Aus allen Herren Ländern kamen die Juden zusammen, dieses Fest zu feiern. Da waren auch Juden, die kaum noch Hebräisch konnten, nur andere Sprachen, und die wollten da miteinander feiern. Und während dann der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt, kommt es zu diesen besonderen Situationen, dieses Brausen, dieses Rauschen, der Heilige Geist, die wie Feuerzungen auf die Gläubigen kam, und diese Botschaft, die in einer Sprache, in verschiedenen Sprachen, die Leute gar nicht beherrschten, an die Menschen weitergegeben wurde. Und allen war klar, was da passiert ist, nicht natürlich, sondern von Gott gegeben. Gott wurde gelobt, in den Fokus gestellt, und die Ausgießung des Heiligen Geistes war deutlich unterlegt und manifestiert. Und jetzt sind wir noch nicht bei den Heiden, also bei uns, jetzt sind wir nur bei den Juden. Und das ist für den Juden, dass er denkt, jeder könne den Heiligen Geist haben, so undenkbar gewesen, dass es für ihn geht, dass es noch weniger denkbar war für den Juden, dass die Heiden, Leute wie du und ich, auch den Heiligen Geist bekommen können. Wir sind ja unreine Völker für die Juden, vom Denken her, nicht auserwählt in der Weise. Das geht gar nicht, verstehst du, dass ein Heide den Heiligen Geist bekommt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 10, dass dort der Heilige Geist auf Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, auf sie ausgegossen wurde. Und die Juden, die das Evangelium verkündigt haben, also die haben Jesus gepredigt, die haben gesagt, du musst von neuem geboren werden, wie es Jesus gelehrt hat, du musst ein Kind Gottes werden, du kannst die Gnade annehmen, dann tun die das und sie kriegen den Heiligen Geist. Und damit, darauf waren die gar nicht vorbereitet. Lass uns das mal zusammen lesen in Apostelgeschichte Kapitel 10, Abvers 44. Petrus hatte seine Rede des Evangeliums noch nicht beendet, da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Petrus aber sagte, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Das ist eine echte Sternstunde biblischer Theologie, wo die Jünger Jesu etwas Neues lernen mussten. Und wir merken schon, da geht es nicht nur um den Heiligen Geist, da geht es um die Taufe, um die Frage, gehören wir wirklich jetzt ohne Unterschied zueinander? Und das haben die jetzt auf dem Missionsfeld erkannt und miteinander geregelt. Weit weg von der Muttergemeinde in Jerusalem. Jetzt kommen die nach Hause, kannst dir vorstellen, was passiert. Die kriegen erstmal Feuer von den eigenen Leitern, weil die sagen, was habt ihr gemacht? Was hast du gemacht? Die Heiden haben den Heiligen Geist und es kommt in dem Konzil zu Jerusalem zu einem heftigen Streit und Auseinandersetzung über diesen Punkt. Und wir lesen ein bisschen aus Apostelgeschichte 15, Abvers 7. Nach heftigen Wortwechseln über diese Frage stand schließlich Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Gott vertrauen. Würden die Leiter sagen, ja, hat er gemacht, ja, ja. Und Gott, der jeden von uns ins Herz sieht, hat sich zu ihnen bekannt. Er hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. Ja, Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Umfassendes, volles Evangelium. Und ich möchte heute Morgen mal eine Parallele ziehen, zwischen dem Osterfest, das wir dieses Jahr gefeiert haben, und dem ersten Osterfest, das es gegeben hatte, als Jesus auferstanden war, zwischen dem Karfreitag und unserem Pfingstfest heute und auch Himmelfahrt, was wir vor kurzem gefeiert haben. Ich habe das ja gesagt, als Jesus auferstanden war, seine Auferstehungskraft, da waren Engel und Bestätigung Gottes, als Jesus getauft wurde, da wurde er von seinem Vater bestätigt. Und da gab es auch eine besondere Wirkung des Heiligen Geistes. Als er in den Himmel aufgefahren ist, wurde es bestätigt durch Gott und durch Engelserscheinungen. Und als der Heilige Geist ausgegossen wurde, haben alle, die versammelt waren, in verschiedenen Sprachen, denen sie nicht mächtig waren, gesprochen. Wir haben dieses Jahr Ostern gefeiert. Und ich würde vermuten, du hast genauso wenig wie ich Engel gesehen an diesem Osterfest, obwohl wir diesen Inhalt gefeiert haben. Und du hast an Himmelfahrt auch keine Engel gesehen und keine Entrückung, obwohl wir Himmelfahrt gefeiert haben, was stattgefunden hat. Und heute, an diesem Tag, werden wir nicht alle in Sprachen reden. Also all, die ich heute Morgen begrüßt habe, haben mich so begrüßt, wie ich es sonst auch kenne. Das heißt nicht, dass es nicht Engels Erscheinungen und Handeln weitergeben würde. Nein, gibt es. Das heißt nicht, dass es die Gabe der Zungenrede nicht geben würde. Nein, die gibt es. Das heißt nicht, dass es überhaupt kein besonderes Wirken und Eingreifen Gottes, das wunderhaft ist, geben würde. Doch, das gibt es. Aber es ist nicht so selbstverständlich, wie es manche glauben, nämlich dass sie denken, wenn ich den Heiligen Geist bekomme, dann muss ich in Zungen reden, in verschiedenen Sprachen. Oder wenn ich Ostern feiere, dann müsste ich Engel sehen. Oder wenn ich die Himmelfahrt feiere, müsste ich besondere Erscheinungen am Himmel haben. Das ist nicht der Fall, obwohl es das alles gibt. Es war von Gott gebraucht, um die besonderen Schnittstellen deutlich zu unterstützen und zu zeigen, wie sich die Sache verhält und dass Gott zu seinem Wort steht. Zurück zu unserer eigentlichen Frage, wie können wir denn heute feststellen, dass der Heilige Geist ist, wenn es nicht mit besonderen Wunderwirkungen ist, mit Heilung oder Dämonenaustreibung, das habe ich gelesen. Wie können wir feststellen, ob der Heilige Geist in meinem Leben ist, wenn es nicht unbedingt mit Zungenrede zu tun hat, sondern es viele Gaben gibt? Der Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigt haben, macht uns darauf aufmerksam, dass es unser ganzer Lebensstil ist, wie wir unterwegs sind, ob die Frucht des Geistes zu sehen ist. Und damit wir nicht zu einseitig sind, stellt dieser Text aus dem Galaterbrief die Frucht des Geistes den Werken des Fleisches gegenüber, damit wir die Unterschiede zueinander haben. Eine Sache ist sehr relevant und ich erlebe sogar in der Literatur, dass das falsch aufgeschrieben wird. Ich habe ein Buch gehabt vor einiger Zeit, da stand die Frucht des Heiligen Geistes. Das Wort ist bewusst in Einzahl geweht. Es gibt keine Früchte des Heiligen Geistes, es gibt eine Frucht des Heiligen Geistes. Und dass die Frucht aus verschiedenen Elementen besteht, ist genau die Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wie verhält sich das also mit dem Heiligen Geist? Und da möchte ich euch zum Schluss meiner Predigt mit hineinnehmen. Wie sieht also diese Frucht des Heiligen Geistes aus, die aus Liebe und Sanftmut und Langmut aussieht? Also mein Lieblingsbild für Frucht ist die Himbeere. Ich habe ein Foto eine mitgebracht, wenn ihr gerade, genau, dankeschön. Weil die Himbeere ja eine Frucht ist, aber sie hat so verschiedene kleine Noppen. Und das ist also für mich so das Bild, das mir am besten zeigt, wie sich die Sache mit der einen Frucht, aber den vielen kleinen Punkten verhält. Übrigens, das griechische Wort, das gebraucht wird im Neuen Testament, kapos, für Frucht, bedeutet Frucht, Nachkomme, Ergebnis oder Ertrag. Und aus dem Hebräischen ist das Wort peri, das für Frucht oder die Folge einer Tat steht. Das ist auch interessant, einen interessanten Bezug zu dem Thema, das wir heute haben, also in Bezug zu der Folge einer Tat, die nicht sagt, was war das für eine geniale Tat, sondern welche Folge hat die Tat und wozu führt sie. Und wenn ich mein Leben so anschaue, was ich so mache und wie ich so bin, und das, dann kann ich das mit Galater 5, 22 bis 26 relativ leicht vergleichen. Die Frucht des Geistes oder wie sehr der Heilige Geist in mir wirken kann. Wenn wir eine Folie weiterschieben, es geht, oder? Ja, ihr habt es viel größer. Da haben wir nochmal die Aufzählung, jetzt aus der Elbefelder Bibel. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich glaube, dass eben die Nummer einer Frucht bei den neun Nennungen keine Nebensächlichkeit ist, sondern ganz bewusst gewählt wurde in Abgrenzung zu dem Begriff Früchte. John MacArthur schreibt, der Geist bringt eine Frucht hervor, die sich aus neun Merkmalen bzw. Charakterzügen zusammensetzt. Sie sind unlösbar miteinander verbunden. Und das ist das Geheimnis in Bezug auf die Frucht des Heiligen Geistes. Sie sind zueinander, diese Charakterzüge, abgegrenzt, aber sie bilden eine Einheit. So wie die Himbeere mit diesen in Ordnung aneinandergelegten kleinen Noppen zusammengebaut ist, so gehört zu der Frucht des Geistes diese verschiedenen Elemente. Und das müssen wir heute zusammendenken, dass wir diese verschiedenen Eigenschaften haben, die aber eine Frucht sind. Eine gesunde und leckere Himbeere sieht ringsrum so aus. Und ich glaube, ihr habt alle schon Himbeeren gegessen, die man irgendwo kauft in so einem Dings. Du siehst den ganzen Haufen der Himbeeren, kaufst sie bis zu Hause, nimmst sie hoch und auf der Rückseite ist sie total vergammelt und schimmelig. Und dann würde sie nicht essen. Oder ich habe Himbeeren gesehen, die auf einer Seite, weil sie irgendwie komisch hingen, besonders reif waren, du pflückst sie ab und auf der anderen Seite sind sie grün und völlig ungenießbar. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, zu sehen, wie es sich verhält. Ich kann nicht in den Bereichen Liebe und Sanftmut gut sein, aber wenn es dann um Güte und Treue geht, ist bei mir nichts zu finden, dann hat es nichts mit dem Heiligen Geist und seiner Frucht zu tun. Denn die Frucht wächst gleichmäßig und nicht ungleichmäßig. Ungleichmäßig wäre die Frucht krank und nicht gesund. Also geht es nicht um die Frage, wie sehr kann ich Leute lieben oder wie treu kann ich sein, hast schon ganz gut, nächste Disziplin. Nein, es geht um eine Disziplin, und keine Disziplin, sondern um das, was der Heilige Geist in mir wirkt. Ich kann versuchen, freundlich zu sein und sanftmütig und gütig. Dann wäre es aber nur der Heiko. Und das klappt nur bis zum gewissen Maß. Aber wenn Gottes Geist in meinem Leben Raum hat zu wirken, dann wird er es in vollem Umfang, in allen Charakterzügen und Dimensionen in meinem Leben wirken. Am Anfang noch sehr klein. kann mich noch gut erinnern, als ich Christ geworden bin, es war vielleicht so ein Jahr, anderthalb Jahr, dass ich Christ war, und da habe ich gedacht, oh, das ist mit dir ja noch viel schlimmer geworden. Ich war so verzweifelt, dass ich meinen Freund, der kein Christ war, bis heute kein Christ ist, gefragt habe, ob sich was in meinem Leben verändert hätte. So verzweifelt war ich. Ich habe es nicht gesehen. Es war furchtbar. Aber er hat es gesehen. Ein bisschen leidvoll, weil er nicht mehr seinen Freund hatte wie zuvor. Aber er hat es gesehen. Aber ich habe es nicht gesehen. Es ist so langsam, hat es angefangen zu wachsen, dass ich wirklich nach diesen Jahr, anderthalb Jahren so mutlos war mit meinem Christsein, dass ich fast überlegt habe, das hinzuschmeißen. Es wächst gleichmäßig, wenn es wächst. Es wächst. Es ist ungleichmäßig in deinem Leben, wenn du tust, wenn du handelst, wenn du aus deiner Kraft heraus tust. Wenn wir nachher hier oben ganz freundlich miteinander im Bistro sind. Wenn wir gehen, denken wir, oh Mann, was bin ich, wo ich denn los bin. Das ist das Werk des Fleisches, dass wir uns verstellen, uns anstrengen. Aber es geht heute Morgen um das Wirken des Heiligen Geistes, der dich und dein Leben verändert. Ohne dein Zutun, außer dass du ihm den Raum gibst, aber nicht, dass du dich mit deiner Kraft anstrengst, irgendwie anders zu sein. Und den Weg, den Gottes Wort hier in den Galaterbrief wählt, ist ganz bewusst gewählt der Gegenüberstellung. Es hätte doch gereicht für den Apostel Paulus, an die Galater, an die Gemeinden in Galatien, einfach von der Frucht des Geistes zu schreiben. Aber er nimmt die Werke des Fleisches, unser Handeln, unser innerster Ego, wie wir sind, um es gegenüberzustellen. Und das habe ich mal probiert, miteinander zu machen. Das ist echt schwierig gewesen. Hier habt ihr die Beispiele. Ich glaube, manche Sachen sind ganz einfach und andere Sachen wieder ein bisschen schwieriger. Aber wir haben in diesem Text die Gegenüberstellung, die Werke des Fleisches auf der einen Seite und die Frucht des Geistes auf der anderen Seite. Das sind die Werke des Fleisches wie Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Trunkenheit oder Gelage. Und die Frucht des Geistes bewirkt Selbstbeherrschung. Also der Chipstüte gestern Abend konnte ich kaum widerstehen, die war auch leer am Ende, aber ich hätte es nicht machen sollen. Ja? Also denkt nicht, dass ich nicht zu kämpfen habe. Und das war jetzt die softe Variante, es gibt andere Dinge, wo ich gefordert bin. Oder die Selbstsucht, die mein Ego sucht, dass ich gut rauskomme, ich gut dastehe, ich auf jeden Fall alles bekomme. Die auf die andere Seite die Liebe hat, die Agape, die selbstlos ist, die das anderen sucht und nicht das eigene zuerst. Die Frucht des Geistes ist Feindschaft, da ist Streit und Mordgedanken in unserem Leben. Und die Frucht des Geistes bringt Frieden, obwohl sie an der Situation nichts geändert hat, dass du verärgert, benachteiligt wurdest, vielleicht bedrängt wurdest. Da gibt es Neid, der in uns steckt. Das ist das Wort, deswegen habe ich es auch nicht so fett gedruckt, wo ich dachte, passt Güte so dazu. Die Güte, die dem anderen gönnt, was er hat und nicht neidet, dass wir lernen, auch uns genügen zu lassen. Das hat auch mit Güte zu tun, gut zu sein, mit dem, was man von Gott zubekommen hat. Da gibt es Zorn, Zwietracht und Parteiungen. Der Heilige Geist wirkt in uns Freude und auch Freundlichkeit, die Gräben nicht noch tiefer zu reißen, als sie schon sind. Da gibt es Götzendienst, bei dem wir denken, dass er mit uns nichts zu tun hat. Aber ich finde, für eine sehr gute und sehr zeitgemäße Anwendung des Themas Götzendienst, wir sind ja in unserer deutschen Kultur kaum Menschen, die sich vor irgendwelchen Holzgöttern niederwerfen, wobei Buddha-Figuren doch echt im Trend sind. Also es ist unglaublich, wo ich dem alle begegne. Aber es ist die Frage, womit fülle ich meine Zeit? Worauf ist mein Leben fokussiert? Und da kann der Ferrari, deine Superfelgen am Auto, die tollsten Kleider, was immer du einsetzen willst, dein Götze sein. Aber der Herr ruft uns zur Treue ihm gegenüber, treu zu sein zu ihm und auch für die anderen Menschen. Auch zwei Begriffe, die nicht so ganz passen, aber die ich mal so gegenübergestellt hat. Oder Zwietracht auf der einen Seite. Und das, was Gott wirken möchte, ist Sanftmut, Eifersucht oder Langmut oder Rücksichtnahme, die wir üben sollen. Vielleicht ein paar kurze Beispiele noch. Da ist von Liebe die Rede, die Agape, die Gott gibt, die bereit ist, bedingungslos zu geben. Nicht die andere Liebe, die nur haben will, das gibt es auch. Da ist die Langmut, die der Heilige Geist in uns wirkt, der uns hilft auszuhalten, auch Dinge zu ertragen, auch mit schmerzlichen Situationen umzugehen. und abzuwarten auf das Eingreifen Gottes. Freundlichkeit, dieses liebevolle Interesse an dem anderen, egal wer ist und wie er ist. Ich möchte nicht aufhören, das zu sagen. Wir sind als Gemeinde hier zusammen, nicht weil wir uns alle sympathisch sind, sondern weil uns Gott gerufen hat, ihm nachzufolgen und hier in der Gemeinde sind. Und Freundlichkeit kommt nicht, weil ich scheißfreundlich bin, sondern Freundlichkeit zueinander erreichen wir, weil Gottes Geist in meinem Leben Raum gewinnt und der Heiko keine Rolle mehr spielt. Und das ist das, worum es geht. Sanftmut, diese demütige Haltung, die keine Rache oder Vergeltung wünscht oder Zwietracht schürt oder auf ihres pocht, sondern darauf vertraut, dass Gott es gut machen wird. Und ich möchte nochmal dieses Bild der Frucht nehmen, dieser einen Frucht, in denen es diese verschiedenen Aspekte gibt. Dass es eine Frucht gibt, die größer ist und dass es Früchte gibt, die kleiner sind. Aber sie soll wachsen in unserem Leben. Und darum geht es. Je mehr wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, umso größer wird die Frucht sein, die in uns wirkt. Da sitzt du an deinem Arbeitsplatz, vielleicht als Geschäftsführer oder als Handwerker und kommst mit einer Aufgabe nicht klar. Und dann fängst du an, dafür zu beten, zu sagen, Herr, hilf mir an dieser Sache. Ich weiß nicht, wie oft ich als junger Christ an der Hebebühne gebetet habe, weil ich nicht weiterkam, obwohl ich es gelernt habe, wie es geht. Und dann wirkt der Heilige Geist und du kommst mit deiner Sache weiter. Und die Lösungen dafür waren sehr vielfältig. Aber das, was passiert und worum es eigentlich geht, ist, dass mit deinem Verhalten die Frucht des Geistes in dir wächst. Dass mein Auto damals repariert war, das ist doch zweitrangig. Aber dass Gottes Geist in meinem Leben den Raum hatte, an diesem Punkt zu wirken, ich ihm den Freiraum gegeben hat, führt dazu, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben wirkt. Und so möchte ich euch heute und am Ende meiner Predigt ermutigen, egal wie groß oder klein deine Frucht ist, dass du Gottes Geist Raum gibst in deinem Leben, dass er diese Frucht in dir wirken kann. Und ich hoffe, dass ihr das richtig versteht. Wir können nichts von uns aus tun, damit wir freundlicher, liebevoller die Frucht des Geistes zum Wachsen bringen. Bis auf eins, dass er Raum in unserem Leben gewinnt. Und darum geht es in unserem Leben. Eine Frucht wächst gleichmäßig in alle Richtungen, normalerweise, wenn sie gesund ist. Und wenn sie krank ist, dann hat sie Verschiebungen. Aber es geht darum, dass wir das wachsen lassen und dass wir den Heiligen Geist dranlassen. Und das wünsche ich uns, ein gesundes und fruchtbares, weiter gleichmäßiges Reifen miteinander in der Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und dazu segne uns der Herr. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag, den wir heute begehen und feiern dürfen. Alle Jahre wieder kommt Pfingsten, so selbstverständlich. Und dass wir als deine Kinder den Heiligen Geist in unserem Leben haben, dass er unter uns ist. Und doch ist es so besonders und die Früchte so oft klein. Und ich bitte dich, Herr, für mich persönlich und für uns alle, dass wir dir mehr Raum geben in unserem Leben, dass du Platz hast, dass wir nicht versuchen, freundlich zu sein, irgendwie klarzukommen, über Kompromisse uns zu einigen, dass wir irgendwie durchkommen, sondern dass wir erleben dürfen, wie du uns auch zu gemeinsamen Überzeugungen führst, wie wir deine Führung erkennen können. Wir werden in der nächsten Woche in der Mitgliederversammlung über eine Frage reden, die eine ganz technische Seite ist, wo wir so unterschiedlicher Meinung sind. Und ich bete, Herr, dass wir miteinander erkennen können, was du tun möchtest, ob wir das lassen sollen oder anpacken sollen. Herr, ich bete, dass du den Freiraum in unserem Leben hast, dass deine Frucht wachsen kann und dass Menschen, die uns begegnen, niemand anderem begegnen als dir selbst. Und dazu segne uns und gebrauche uns. Amen. Wir singen miteinander das letzte Lied, sammeln dabei das Opfer ein. Vielen Dank für eure Gaben, die zum Zweck für die Gemeinde sind. Und dann wollen wir uns im Anschluss noch unter den Segen Gottes stellen. Habt ihr Lust, mit uns aufzustehen, das letzte Lied zu singen? Und dann stellen wir uns unter den Segen Gottes. Kommt mal besser ans Portemonnaie ran.
Gnade sei mit uns, lass uns hoffen von